Herzlich willkommen, seid Ihnen allen, Andrea Marti. Der Weihbischof, Herr Athanasius Schneider, hat einen interessanten Lebensweg. Er kommt aus einer schwarz-meerdeutschen Familie, hat in Brasilien studiert, war Dozent und ist dann in Brasilien zum Priester geweiht worden. Dann ist er als Gastreferent nach Karaganda gekommen und 2006 ist er dann zum Weihbischof von Karaganda geweiht worden. Seit 2011 ist er Weihbischof für das Erzbistum der Heiligen Maria in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan. Neben seiner Muttersprache Deutsch redet er auch Italienisch, Englisch, Russisch, Latinisch, Französisch und Portugiesisch. In seinem liturgischen Buch Dominus Est, Es ist der Herr, macht er auf das Problem der gegenwärtigen Praxis der Handkommunion aufmerksam und plädiert auf eine Wiederbelebung der Mundkommunion im Knündle. Der Weihbischof, Herr Schneider, wird als Referent im Rahmen des kommenden weltweiten Fatima-Apostolat im Jahr 2014 auftreten. Die Bedeutung der Fatima-Botschaft nimmt in unserer Zeit einen zentralen Stellenwert ein. Der Herr Weihbischof unterstreicht immer wieder die Wichtigkeit einer ehrfürchtigen Feier der Heiligen Messe. Weil er ein hochgeschätzter Referent der Eucharistie und der Maria-Verehrung ist, freue ich mich jetzt sehr, der werte Weihbischof Herr Schneider bei Radio Maria willkommen zu heißen. Er wird uns im Rahmen des ersten Teils des Gesprächs einige Ausführungen über die Fatima-Botschaft geben und anschliessend über die aktuelle Situation in Kasachstan. Und in dem Sinn freue ich mich jetzt auf Gedanken vom werten Weihbischof. Exzellenz, Herr Bischof Schneider, wie haben Sie als Kind die Mutter Gottes verehrt?
Ich bin sehr dankbar, dass ich in einer katholischen Familie aufgewachsen bin. Und die Liebe zur Mutter Gottes ist mir sozusagen in die Wiege mitgegeben worden von meiner Mutter. Und meine ersten Kindergebete waren eben das Gegrüßet seist du Maria, neben dem Vater Unser natürlich. Und dann habe ich auch als kleines Kind schon früh auch das sehr alte deutsche Volksgebet zur Mutter Gottes gelernt, auswendig. Jungfrau Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. Dein im Leben, dein im Tod, dein im Unglück, Angst und Not und so weiter. Dieses schöne alte Gebet, das habe ich als Kind mit 5 oder 6 Jahren auswendig gelernt. Wir haben das zusammen in der Familie oft gebetet, zum Beispiel. Und so ist mir auch die Liebe zur Mutter Gottes, so etwas ganz Natürliches ist das gewesen. Die Mutter Gottes wie die himmlische Mutter. Ganz natürlich. Und dafür danke ich dem Herrn, dass ich das mitbekommen habe in der Familie.
Dann haben Sie einen starken Bezug zur Mutter Gottes und soweit natürlich auch zu Fatima, denke ich mir. Können Sie eingangs einige Worte zur Fatima-Botschaft machen?
Ja, Fatima-Botschaft ist natürlich eine Botschaft, die uns Gott gegeben hat für unsere Zeit. Im Hinblick auf die besonderen Nöte unserer Zeit und die vor allem für das 20. Jahrhundert und auch für unser jetziges Jahrhundert, wo wir leben, das 21. Jahrhundert. Papst Benedikt XVI. Hatte gesagt, als er Fatima besucht hatte, dieses Wort, wer meint, dass die Fatima-Botschaft schon erfüllt ist, der täuscht sich. Also, und die Fatima-Botschaft wurde ja gegeben zu Beginn des letzten Jahrhunderts, eben am Vorabend der großen kommunistischen Revolution. Und der Kommunismus hat ja dann fast die ganze Welt beeinflusst und Millionen von Menschen von Gott weggeführt, gottlose Gesellschaftsformen errichtet, fast in der halben Welt, und auch Kriege angezettelt. Und vor allem hat der Kommunismus Gott verfolgt, die Kirche, Christus. Es gab selten in der Kirchengeschichte so viele Märtyrer wie durch den Kommunismus verfolgte Märtyrer. Und von daher ist die Botschaft von Fatima sehr aktuell. Und die Mutter Gottes ruft uns auf mit den einfachen Worten Jesu im Evangelium, dass wir Buße tun sollen, dass die Menschen aufhören sollen zu sündigen, dass wir beten sollen, vor allem den Rosenkranz. Das Rosenkranz ist ja eine Synthese des Evangeliums, des Lebens Jesu. Und vor allem auch den Sühnegedanken, Gott Sühne zu leisten für die vielen Beleidigungen, die er erfährt durch die Sünden der Menschen und auch das unbefleckte Herz Mariens. Und auch der Aufruf verstärkt, den Rosenkranz zu beten als die geistliche Waffe, die ganz einfache ist in unserer Zeit gegen die Gottlosigkeit und auch die Verehrung des unbefleckten Herzens Mariens, das Herz der Mutter. Die Mutter liebt ja ihre Kinder, vor allem, wenn sie in Gefahr sind. Und so, und sie wollte uns damit zeigen, dass sie ein Herz hat und ihr Herz unbefleckt ist, wo Gott wohnt. Und das ist für uns ein Zeichen der Hoffnung und des Trostes und der Zuflucht. Und deswegen ist die Botschaft von Fatima weiterhin sehr aktuell, weil wir ja im 21. Jahrhundert in dieser Gesellschaft leben, wo wir merken, wie die Gottlosigkeit, die Gottvergessenheit immer zunimmt, immer mehr zunimmt in der westlichen Gesellschaft. Und die Sünden immer offener werden, die Gottesablehnung, die Gottesentehrung verschiedenen Formen wird immer offener. Und auch eine gewisse Verfolgung Jesu und der Kirche in den westlichen Ländern beginnt auch zu wachsen, wenn auch nicht in dieser offenen Form wie beim Kommunismus, aber die ist auch da. Und deswegen bleibt Fatima aktuell und die Mittel, die uns die Mutter Gottes gegeben hat, sollten wir auch heute einsetzen.
Das weltweite Fatima-Apostolat ist in 110 Ländern vertreten und wächst kontinuierlich. Exzellenz, Herr Bischof Schneider, Ihr Leben ist mit Einsätzen in verschiedenen Kontinenten geprägt worden. Wie schätzen Sie die Verbreitung der Fatima-Botschaft auf den verschiedenen Erdteilen ein?
Nach meiner Kenntnis ist die Fatima-Verehrung sehr verbreitet in der ganzen katholischen Welt, auf allen Erdteilen. Sieht man in sehr vielen Kirchen eine Fatima-Statue in allen Kontinenten. Und es gibt auch Fatima-Gebetsgruppen, und die Pilgerfahrten nach Fatima sind ja auch sehr international. Und es gibt ja auch in einigen Ländern auch nationale Fatima-Heiligtümer, wie zum Beispiel in Polen, in Zakopane, ein berühmtes. Und selbst bei uns in Kasachstan, ich habe mit der Gnade Gottes und mit der Hilfe so vieler Menschen aus Europa und anderen Ländern ein Fatima-Heiligtum bauen dürfen, in der Stadt Karaganda in Kasachstan, wo eben in dieser Gegend ein ehemaliges kommunistisches Konzentrationslager gewesen war, wo so viele Menschen gelitten haben, unschuldig, und auch Christen und Märtyrer, sehr viele Märtyrer dort waren. Diese Erde war buchstäblich getränkt vom Blut und den Tränen, so viele unschuldige Menschen und Märtyrer. Und von daher ist es schon ein Zeichen, dass die Mutter Gottes von Fatima sehr verehrt wird. Und auch die Päpste haben das gezeigt durch die Weihe der Menschen an die Mutter Gottes, an das unbefleckte Herz Mariens, angefangen vom Papst Pius XII. Dann Paul VI. War ja auch in Fatima, ist gepilgert. Johannes Paul II. Natürlich hat auch die Welt der Mutter Gottes geweiht in Gegenwart der Originalstatue von Fatima auf dem Petersplatz 1984, am 25. März. Und Papst Benedikt XVI. war auch als Pilger in Fatima und die Weihe wiederholt. Und jetzt bald, am 13. Oktober, wird Papst Franziskus in Rom auch vor der Originalstatue von Fatima die Menschen der Mutter Gottes erneut weihen.
Wie wird jetzt die Fatima-Botschaft konkret gelebt?
Ja, ich habe jetzt nicht so den genauen Überblick über die ganzen Länder, ja. Aber in der Regel, was ich kenne, die Fatima-Botschaft wird natürlich gelebt. Zunächst mal durch das treue Gebet des Rosenkranzes, durch die sogenannte Sühnekommunion zum Beispiel an den ersten 5 Samstagen des Monats. Natürlich als erstes durch die Änderung des eigenen Lebens, durch die Bekehrung, durch die Bußgesinnung der Menschen. Das, denke ich, ist das Erste, was betont werden sollte und geübt werden sollte. Und auch die Gebete der Sühne, dass man Sühne leistet für die vielen Verbrechen und Sünden in der Welt. Und dann auch nicht zu vergessen, dass Fatima auch verbunden ist mit der Eucharistie, nämlich ein Jahr vor den Erscheinungen der Mutter Gottes ist ja der Engel erschienen den Kindern und hat sie über die Eucharistie belehrt, dass man Jesus im Heiligsten Sakrament ehrfürchtig empfangen soll. Er hat es ihnen vorgezeigt sogar, der Engel, hat sich hingekniet auf den Boden mit seinem Kopf bis zur Erde, sich verbeugt vor dem Kelch und der Hostie und sie ein sehr einfaches und tiefes Sühnegebet gelehrt. Und ich finde, das ist auch eine Möglichkeit und sinnvoll, dieses Gebet öfters zu beten und zu verbreiten. Wir kennen das, mein Gott, ich glaube, ich bete an, ich hoffe, ich liebe dich, ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, nicht an dich hoffen, auf dich hoffen, dich nicht lieben und dich nicht anbeten. Und dann das Gebet zur heiligsten Dreifaltigkeit. Also, dass wir Jesus trösten auch für die vielen Verunehrungen, denen er ausgesetzt ist in der heiligsten Eucharistie. Vor 100 Jahren ungefähr war es nur nicht so enorm, dieses Phänomen der Verunehrung Jesu in der Eucharistie wie heutzutage. Und deswegen ist die Fatima-Botschaft auch von diesem Gesichtspunkt her sehr aktuell.
Wieso, Exzellenz, Herr Bischof, soll diese Botschaft in dieser geistigen und moralischen Krise helfen?
Ja, eben. Die Mutter Gottes hat uns ja als Mutter angesprochen in Fatima, eine sorgevolle Mutter, die sich um ihre Kinder sorgt, um das ewige Seelenheil. Sie hat ja den Kindern die Vision der Hölle gezeigt und gesagt, so viele Seelen gehen verloren für die Ewigkeit, weil so wenig Menschen für sie beten oder weil es niemand gibt, der für sie betet. Und deswegen haben die Kinder von Fatima durch diese Vision so einen Ansporn bekommen, zu beten, zu opfern, Opfer zu bringen für die Rettung der Sünder, für die Bekehrung der Sünder. Und das ist heute sehr aktuell in der großen moralischen und geistlichen Krise der Menschheit, dass wir entflammt werden vom Seeleneifer, vom Eifer und von der Sehnsucht, Seelen zu retten für die Ewigkeit. Und das geht nur, wie Jesus auch gesagt hat, über das Gebet, die Buße, das Fasten.
Man sagt, dass die Mission der Fatima-Botschaft das beste Instrument für die Evangelisierung ist. Wie sieht jetzt das konkret aus und wieso?
Ja, das beste Instrument Fatima-Botschaft, weiß ich nicht, ob man das so formulieren kann, aber eines der nützlichsten, denke ich, Instrumente, die uns die Vorsehung Gottes gegeben hat, wie wir das schon erwähnt haben, vor allem durch den Aufruf zur Bekehrung, zur Buße, zum Gebet, zur Sühne, zur Ehrfurcht vor der Eucharistie, zur Sorge um das ewige Seelenheil der Menschen. Das ist die Kernbotschaft von Fatima. Und deswegen ist sie ein sehr nützliches und notwendiges Instrument der Evangelisierung für die heutige Zeit. Eigentlich tut diese Fatima-Botschaft die Hauptaspekte der Evangelisierung in sich zusammenfassen. Es gibt natürlich auch andere Botschaften wie Lourdes oder Lazarett, wo das auch ähnlich ausgedrückt ist, in anderen Erscheinungsorten, die Kirche bestätigt hat als echt. Aber es gibt an sich für die neue Evangelisierung keine neuen Programme. Das ist immer das gleiche Programm, das uns Jesus im Evangelium gegeben hat und die Apostel. Und diese Marienerscheinungen, die sind nur gegeben, dass wir wieder konkreter und tiefer erinnert werden an diese Wahrheiten. Mit einer gewissen Spezifik vielleicht, was für unsere heutige Zeit Not tut. Und ich sehe vor allem in Fatima innerkirchlich den Aspekt, den wichtigen Aspekt der Eucharistie auch. Weil das ist die große Krise innerhalb der Kirche, die eucharistische Krise.
Exzellenz Herr Bischof Schneider, in was besteht konkret die Bekehrung der Menschen von heute und die Bekehrung im Leben der Kirche?
Ja, die Bekehrung besteht ja darin, wie es die Heilige Schrift auch sagt, dass sich die Menschen wieder zu Gott wenden, dass sie sich abwenden von den falschen Götzen, die sich der Mensch und die Menschheit immer wieder errichten. Das ist die Urversuchung des Menschen nach dem Sündenfall, etwas in den Mittelpunkt zu stellen statt Gott. Das war eigentlich die Ursünde Adams und Evas, dass man etwas anderes wählt statt Gott, statt seines Willens. Dass man sich selber in den Mittelpunkt stellt, seinen Willen. Das war ja die Sünde Adams. Dass sich nicht unterordnen, nicht anerkennen, dass Gott ist Gott und dass wir Geschöpf sind und dass wir ihn anerkennen sollen, ihm gehorchen, ihn lieben, ihn ehren. Und das ist die Grundversuchung der Menschen, dass sie sich immer wieder etwas statt Gott in den Mittelpunkt stellt. Die großen Sünden der Menschheit natürlich, wir sehen die vielen Götzen, in die sich die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte aufgebaut hat. Und vor allem heute der Materialismus, die gottlose Lebensweise, als ob es Gott nicht existieren würde. Und dann vor allem, dass sich heute die große Versuchung und die Krise unserer Zeit, dass sich der Mensch fast an die Stelle Gottes setzen will, indem er auch direkt Gottes Gebote verachtet und Anti-Gebote sozusagen macht, er selber, der Mensch, die Menschen heute, durch die vielen Grundsätze, die sie heute aufstellen, in der heutigen modernen Kultur, die eigentlich eine Antikultur ist, ist keine Kultur mehr, wenn Gott nicht im Mittelpunkt steht und die Schöpfung so angenommen wird, wie sie Gott geschaffen hat, wie er sie uns geschenkt hat, also das Naturgesetz. Wenn man das anstatt des Naturgesetzes, der Schöpfungsordnung, eine eigene Ordnung setzt, die der Mensch entwirft oder der Teufel ihnen eingibt. Und das ist sehr gefährlich. Und das ist die große Krankheit unserer Zeit. Also wir müssen uns wieder zurückwenden an Gott und ihn auch die Schöpfungsordnung in Ehrfurcht und Dankbarkeit annehmen, die Gott uns gegeben hat. Das sieht man im sittlichen Gesetz, das Gebot, nicht zu töten zum Beispiel, das Leben zu schützen und dann natürlich auch die Familie, die Geschlechtlichkeit, wie sie Gott geschaffen hat und geordnet hat und nicht Neues entwirft, was gegen den Plan Gottes ist, wie die gleichgeschlechtlichen Ideologien und Lebensweisen und so fort. Das ist die große heutige Krise der Menschheit, die großen Sünden. Und in der Kirche natürlich haben wir auch diese Versuchung. Das heißt, der Geist der Welt dringt schon auch in die Christen ein. Wir sind nicht gefeit vor dem Einfluss dieses Geistes der Welt, wo der Mensch im Mittelpunkt stehen will, der Mensch angebetet werden will. Und nicht Gott, und nicht sein Wille, und nicht seine Ordnung, wo der Mensch sich den zeitlichen Werten zuwendet, den zeitlichen, natürlichen, materiellen Werten, statt den ewigen, den geistigen Werten, den übernatürlichen Werten. Und das ist eine große Gefahr, die im kirchlichen Bereich eingedrungen ist, leider. schon seit einer geraumen Zeit. Das ist die große Krise, eigentlich auch der Christen, der Kirche, der katholischen Kirche, dass man eigentlich der Mensch sich zu wichtig nimmt, sich in den Mittelpunkt stellt. Das sieht man schon beim Gottesdienst, wie man die Messe feiert, dass sich die Gemeinde selber wichtig nimmt, der Priester, durch Worte, durch Gesten, durch die Anordnung, wie sie die Messe feiern, durch eigene Produktion und so weiter. Und dass man eigentlich Jesus auf die Seite stellt sogar, beim Gottesdienst, ihn selber, der gegenwärtig ist im heiligsten Sakrament, dass man ihn in die Ecke buchstäblich stellt, verbannt. Und der Mensch sich mit einem großen Stuhl in die Mitte setzt und die Gemeinde sich selber feiert. Und Jesus wird verbannt in die Ecke. Eigentlich Gott letztlich. Das ist die große Gefahr und Sünde innerhalb der Kirche. In der Liturgie, wie ich das jetzt beschrieben habe. Aber dann auch im kirchlichen Leben, in der Pastoral und so weiter. Es ist diese große Tendenz, sich nur mit zeitlichen Dingen zu beschäftigen, mit den natürlichen Dingen. Eigentlich ein Kult der Natur, der Zeit nur, ohne Ewigkeit, Ausblick, ohne Übernatur, ohne das Leben mit Gott. Und das ist die große Gefahr dieses Naturalismus. Und der Mensch nimmt sich wichtig seine Tätigkeit, seine Worte, seine Aktivismus. Statt Christus, den Erlöser, den Heiligen Geist, in uns wirken zu lassen, ihm Platz zu geben, ihm Raum zu geben, ihm Aufmerksamkeit zu geben. Und das wirkt sich aus durchs Gebet, dass wir Gott Zeit schenken, dass wir ihm Raum schenken. Das kann man nur durchs Gebet, wenn wir genügend beten und Raum geben in der Kirche, in der Pastoral, dem Gebet, der Anbetung Gottes. Vor allem der Eucharistie, wo Christus ist ja Mensch geworden, ist keine Idee. Und er ist weiter Eucharistie, auch das wird weiter fortgesetzt, die Menschwerdung. Und er wohnt mitten unter uns. Und das ist große Gefahr heute in der Kirche, dieser Einfluss dieses Naturalismus, des Anthropozentrismus, also Menschenzentriertheit überall fast, wo man die menschliche Aktivität zu wichtig nimmt. Man entwirft Pastoralkonzepte und so weiter und Sitzungen und Gespräche und so weiter. Das ist alles ein Ausdruck dieses menschenzentrierten Wirkungsweise. Man hat es früher genannt, es gab so eine Heresie, die das ausgedrückt hat, der Pelagianismus. Und die andere Weise, wo man Christus nicht mehr ernst nimmt als menschgewordener Gott, der unter uns lebt, körperlich, konkret, in der Eucharistie, mit der ganzen Wahrheit, und seine Gnade nicht mehr so ernst nimmt, dass man eigentlich Christus immer mehr vielleicht eine Idee wird, eine Idee. Und das ist eine Gefahr, die man früher genannt hat, der Gnostizismus, also eine Gnosis, dass die konkrete Menschwerdung und Sichtbarkeit Gottes in der Eucharistie, in den Sakramenten, die Zeichen der Ehrfurcht für Gott nicht mehr so ernst nehmen. Dass man sagt, ja, ich kann mir das auch leisten ohne diese Zeichen der Ehrfurcht. Gott ist ja Geist. Gott ist im Herzen, so sagen viele. Und das ist diese große Gefahr. Also wir müssen wieder in der Kirche uns bekehren und zurückkehren. Kehr um, o Israel, zu deinem Gott. Wie oft hören wir das bei den Propheten im Alten Bund? Das ist Prophetie. Und die Mutter Gottes hat uns ja aufgerufen, Fatima, bekehrt euch. Der Engel von Fatima hat ja uns gezeigt, dass wir uns knien müssen, uns verneigen müssen vor Christus in der Eucharistie und ihm den Mittelpunkt stellen sollen. Das sind so deutliche Zeichen. Und ich denke, dass die Kirche wird wieder erst gesunden, wenn wir wieder Gott in den Mittelpunkt stellen, Christus, den Mensch gewordenen, den eucharistischen Gott in den Mittelpunkt stellen und mehr Raum dem Gebet geben, auch der Buße. Und aus diesem heraus kommt erst die richtige Freude. Nur aus dem Gebet und aus der Bußgesinnung kommt die richtige Freude des Christen, die Erlösungsfreude, die Hoffnung auch.
Exzellenz, Herr Bischof Schneider, das heilige Messopfer ehrfürchtig zu feiern, hat für Sie eine große Bedeutung. Nun, welche Bedeutung hat die unbefleckte Jungfrau im heiligen Messopfer?
Ja, also zunächst mal das Messopfer ehrfürchtig feiern. Das soll ein Anliegen jedes Katholiken sein. Erst recht jedes Priesters und Bischofs. Warum? Wenn wir wüssten, was das Messopfer ist, dann können wir nichts anderes, als es ehrfürchtig feiern. Wenn wir das wüssten. Jesus hat der Samariterin gesagt am Jakobsbrunnen: Wenn du die Gabe Gottes wüsstest, und dieser Ruf Jesu, der dringt heute in die Kirche hinein, und dieser Ruf, oh, wenn du, Kirche von heute, wüsstest, was mein Opfer ist, mein sakramentales, eucharistisches Opfer in der Messe ist, bedenke das doch wieder. Ich denke, dass heute so eine Taubheit oft ist, am Klerus vor allem, gegenüber diesem Ruf Christi. Also das Messopfer ist ja von der Substanz her, also vom Wesen her, dasselbe wie das Kreuzesopfer auf Golgotha. Und was gibt es Erschütterndes in der ganzen Weltgeschichte, in der ganzen Ewigkeit, als das Kreuzesopfer des Gottessohnes? Und das wird ja aktuell und gegenwärtig, sein ganzer Akt der Hingabe, der Liebe, der Gottmenschlichen, in jedem heiligen Messopfer. Nun, wenn wir zum Beispiel damals auf Golgotha neben Maria und Johannes gestanden hätten und Magdalena und unseren Heiland und Gott sterben gesehen hätten in diesen unsäglichen Schmerzen und in diesem Gesicht voller unendlicher Liebe. Ich denke, wir wären in die Knie gesunken, wir wären in tiefer Ehrfurcht gekniet. Es hätte uns zutiefst erschüttert. Aber das Gleiche ist doch die Messe, dasselbe. Wirklich, das ist die Lehre der Kirche. Nur in einer unblutigen Weise, aber vom Wesen her dasselbe. Wenn wir doch wüssten wieder und so vertiefen, was das Messopfer ist, dann müsste es spontan jeder, der daran glaubt, würde sich ehrfürchtig verhalten. Nun, Maria, ist klar, stand unter dem Kreuz und hat durch ihr mütterliches Mitleiden mit Christus mitgelitten, wie das Zweite Vatikanische Konzil sagt, und somit auch mitgeholfen, mütterlich als Mutter, am Werk unserer Erlösung auch. Und deswegen, wo Jesus ist, da ist Maria. Wo das Opfer Jesu ist, da ist die Gegenwart Mariens. Und deswegen ist Maria auch geistig gegenwärtig in jedem heiligen Messopfer. Und wir erwähnen sie auch als Erste in jedem heiligen Messopfer.
In Karaganda wurde diese wunderbare Kathedrale unserer lieben Frau von Fatima, der Frau aller Völker, gebaut, wo sie unter anderem auch Pläne entworfen haben. Die Kirche ist als Sühnekirche unserer lieben Frau erbaut worden. Exzellenz, Herr Bischof Schneider, können Sie hier einige Worte darüber sagen?
Ja, also diese Kathedrale unserer lieben Frau von Fatima, Mutter aller Nationen, betrachte ich als ein großes Geschenk Gottes, als ein Wunder, dass es möglich geworden ist, dort dieses Gotteshaus zu errichten. Der erste ursprüngliche Gedanke war, vom Geschichtlichen her, weil Karaganda und die Umgebung war ja eines der größten sowjetischen Gulags, Konzentrationslager, das ist eigentlich sehr erschütternd gewesen, diese ganze Geschichte von diesem Lager. Und deswegen war auch mein Gedanke, dass man an diesem Ort, oder in der Nähe zumindest, ein Gotteshaus errichtet, zur Ehren der Mutter Gottes, von Fatima, weil die Fatima-Botschaft ja mit der Russland zu tun hat, eigentlich mit dem Kommunismus. Russland ist nur ein Codewort, denke ich, gewesen von der Mutter Gottes für Kommunismus. Und dieses schreckliche Konzentrationslager war ja eine Frucht sozusagen des Kommunismus. Und von daher hat es eine Beziehung auch zur Botschaft von Fatima, dass Russland sich bekehrt, das heißt das gottlose System, das kommunistische und so weiter, materialistische, sich bekehrt. Also diese Lebensweise der Menschen und diese Gesellschaftsformen. Und deswegen war es sehr naheliegend, eine Kirche zu bauen zu Ehren der Mutter Gottes von Fatima. Und dann auch noch dazu gefügt, Mutter aller Nationen, weil in diesem KZ waren Opfer von Angehörigen von über 120 verschiedenen Nationen und Volksgruppen. Das ist enorm. Und die Mutter Gottes ist ja die Mutter aller Menschen unter dem Kreuz geworden und durch die Menschwerdung. Und deswegen ist sie auch die Mutter aller Nationen, weil sie die Mutter aller Menschen ist, geistige Mutter. Und die verbindet uns ja auch, ihre Kinder aus allen Nationen. Und deswegen war auch das ein sehr naheliegender Gedanke. Und dann auch der Sühnegedanke, dass an diesem Ort gebetet wird, gesühnt wird für die vielen Verbrechen dieses kommunistischen, atheistischen Systems, dieses Regimes. Und auch ein Ort des Gedenkens ist, des Andenkens an die Opfer, an die heute niemand mehr denkt. Wer denkt heute in der Welt an die Opfer des Stalinismus und des Kommunismus noch? In der westlichen Welt. Das ist doch eine große Ungerechtigkeit. Dort sind Millionen von Menschen unschuldig umgebracht worden. Nun, man spricht viel, eigentlich fast wie ein Monopol in der westlichen Welt, von den Opfern des Nazi-Regimes. Aber das waren doch auch Menschen, die dort gestorben sind. Warum tut man sie nicht denken? Und das kommunistische System war ja ein gottloses System. Warum tut man das nicht auch heute thematisieren? Das wird systematisch in der westlichen Welt verschwiegen. Vielleicht, weil die westliche Welt schon im Untergrund schon kommunistisch geworden ist. Man könnte keine andere Erklärung richtig finden. Das ist das Plausible, dass die westliche Gesellschaft letztlich im Untergrund schon kommunistisch ist. Das heißt, die haben nur einen anderen Namen jetzt genommen, nicht Kommunismus, sondern einen anderen Namen. Vielleicht Grüne und so weiter. Die eine neue Gesellschaftsform errichten wollen, gottlos, materialistisch und sogar antichristlich, ähnlich wie die Kommunisten damals. Und deswegen darf man jetzt nicht schlecht vom Kommunismus reden vielleicht. Es sind Vermutungen nur von mir, keine Behauptungen, Vermutungen. Nun, diese Kirche wurde auch von der Vorsehung Gottes ermöglicht, dass wir eigentlich mit so vielen Hilfe erfahren haben, vor allem durch den Verein von Feldkirch von Österreich, der hieß Verein zum Aufbau der Kathedrale Mutter aller Nationen. Und da war vor allem sehr eifrig tätig Frau Agnes Ritter, die wirklich durch ihr persönlichen Einsatz, durch ihr Opfer, durch auch am Schluss durch ihre Krankheit, durch ihre Gebete mitgeholfen hat, dass diese Sühnekirche, dieses Fatima-Heiligtum der Mutter aller Nationen errichtet werden konnte, auch in möglichst schöner Form, sakraler Form, ehrfürchtiger Form, weil das zieht ja die Menschen an. Und es haben viele mitgeholfen aus so vielen Ländern, aber vor allem dank dieses Vereins und dem Einsatz von Frau Agnes Ritter und vom damaligen Erzbischof von Karaganda, Jan Pavel Lenga, und auch vielen unbekannten Helfern, und denen wird sicherlich der liebe Gottes ewig vergelten.
Nach diesen bewegenden Gedanken über die Fatima-Botschaft möchte ich einen Moment mit dem Fatima-Lied der Stille schenken, damit wir in unser Herzen hineinhorchen können, was das für mich selber bedeutet. Nach diesem Fatima-Lied möchte ich das Gespräch mit Exzellenz Herr Bischof Schneider weiterführen. Wir haben im ersten Teil etwas über die Fatima-Botschaft und das Geheimnis des heiligen Messopfers erfahren. Nun möchte ich das Gespräch mit Exzellenz Herr Bischof Schneider weiterführen und dies mit dem Schwerpunkt über die katholische Kirche in Kasachstan. Können Sie in wenigen Sätzen das Land Kasachstan vorstellen?
Kasachstan ist ein großes Land, das ist ungefähr, hat 2,7 Millionen Quadratkilometern und vielleicht so 8-9 Mal größer als Deutschland. Es ist ein großes Land in Zentralasien zwischen dem Kaspischen Meer und China, südlich von Sibirien, nördlich von, grob gesagt, Afghanistan. Und es war Es ist mehrheitlich ein mongolisches Volk, also mongolische Rasse, und mehrheitlich traditionell islamisch, das einheimische Volk. Die machen ungefähr 65-70% der Bevölkerung aus und 30% ungefähr sind europäischer Abstammung, eben die russische Bevölkerung und dann verschiedene andere Nationen, die vom Stalin dorthin verschleppt worden sind. Also Ukrainer, Litauer, Weißrussen und Polen vor allem und Deutsche auch. Und so ist das in der Zeit des Kommunismus ein Land auch geworden der Deportation, der Verschleppung, der Verbannung, der Gefängnisse, der Konzentrationslager. Ein Inbegriff dafür. Und aber in der Zeit der Verfolgung wurden ja so viele Katholiken dorthin verschleppt, wie ich schon gesagt habe, Deutsche, Polen, Litauer, Ukrainer. Und so war plötzlich mitten in diesem großen Steppenland eine große katholische Gemeinde entstanden, die im Untergrund war, weil es ja verboten war, den Glauben auszuüben. Und es war eine echte Untergrundkirche, katholische, aber die sehr dynamisch war, die geblüht hat. Der Glaube war in den Familien gelebt worden, weitergegeben worden. Und die Kirche hatte keine Strukturen, keine Äußeren, aber das war eine lebendige Kirche, eine ganz lebendige Kirche. Ich hatte noch das Glück, als Kind das mitzumachen, so eine Untergrundkirche. Und dann kam die Wende des Kommunismus und sind fast die meisten Deutschen zurückgekehrt nach Deutschland. Und wir haben jetzt eine neue Situation, eine neue Evangelisierung oder besser gesagt ersten Evangelisierung auch in einem mehrheitlich muslimischen Land, ehemaligen kommunistischen Land. Und wir danken Gott, dass wir auch das tun dürfen. Wir haben nicht viele Strukturen, aber Gott sei Dank mit Hilfe von der deutschen Kirche vor allem konnten wir schon seit 20 Jahren schon eine ganze Reihe von Gotteshäusern bauen in den Städten, die sichtbar sind und sakral. Und das ist ein Mittel der Evangelisierung. Das zieht die Menschen an, auch die Ungläubigen und die religionslosen Menschen. Und unsere Situation ist Evangelisierung mehr durch Gegenwart, durch Zeugnis geben, durch Sakralität, durch Gotteshäuser. Und es ist eine kleine Kirche, aber die wächst, so wie Gott das auch führt. Und wir lassen Gott die Zeit über. Aber der Heilige Geist wirkt. Auch es gibt auch immer mehr so einheimische Leute, die zum Glauben kommen, zum katholischen Glauben. Wir haben ein Priesterseminar, wo wir einheimische Priester ausbilden, auch, natürlich auch sehr wenige. Aber wir ziehen es vor, lieber in kleinen Schritten zu gehen, aber mit Sicherheit und auch, dass es mehr gediegen ist. Es gibt auch dann auch langsam auch schon katholische Familien und ich denke, dass der Heilige Geist dort wirkt. Und das, so hoffen wir, in einigen Generationen dort die katholische Kirche schon viel mehr gefestigt sein wird.
Von wo bekommen Sie die finanzielle Unterstützung, wo es unter anderem auch um den Aufbau der Kirche geht?
Ja, also vor allem bekommen wir die Unterstützung von unseren Brüdern, den Katholiken aus Deutschland. Es gibt vor allem die von den deutschen Bischöfen ins Leben gerufene Hilfsorganisation Renovabis. Und da sind wir sehr dankbar für diese Solidarität der deutschen Katholiken. Dann bekommen wir vor allem auch Kirche in Not. Das ist ja eine internationale Hilfsorganisation, wie der Name schon sagt, wo die Kirche in Not ist und Hilfe braucht. Und auch aus Deutschland, auch aus der Schweiz bekommen wir da durch Kirche in Not viele Hilfen. Wofür wir sehr dankbar sind. Dann auch von der italienischen Bischofskonferenz, von der amerikanischen Bischofskonferenz. Und das gibt uns Mut, dass es so eine Solidarität wie in der früheren Kirche war, wo sich die einzelnen Ortskirchen gegenseitig geholfen haben. Wir sind ja eine große Familie in der katholischen Kirche.
Exzellenz, Herr Bischof Schneider, abschließend noch von diesem Interview würde es mich interessieren, Sie haben sehr viel Erfahrung in Kasachstan und haben uns viel erzählt jetzt auch über die Fatima-Botschaft. Wer ist denn Exzellenz Erbischof Schneider und wie sieht Ihr Glaubensweg aus?
Ich hatte schon zu Beginn gesagt, dass ich das große Glück hatte und das Privileg, dass ich in einer katholischen Familie geboren wurde und dort aufgewachsen bin und den Glauben sozusagen mit der Muttermilch mitbekommen habe. Das betrachte ich als das größte Geschenk meines Lebens. Und dann hat mir der Herr auch das Geschenk der Berufung zum Priestertum geschenkt, zum Ordensleben. Ja, und so bin ich dann letztlich vor 15 Jahren wieder zurückgekommen in meine alte Heimat, wo ich in der Kindheit gelebt habe, in Mittelasien. Konkret jetzt bin ich zurückgekommen nach Kasachstan und durfte dort mithelfen, an der Priesterausbildung, in der Seelsorge gearbeitet, in den Pfarreien, in Landpfarreien, auch mitgeholfen habe, unserer katholischen Zeitschrift. Und dann vor 7 Jahren bin ich dann vom Papst Benedikt XVI. Zum Weihbischof von Karaganda ernannt worden. Und vor 2 Jahren bin ich zum Weihbischof in der Hauptstadt Astana ernannt worden.
Abschließend noch eine letzte Frage, Exzellenz Herr Bischof. Was wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben?
Ich möchte den Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg mitgeben, dass sie ihren katholischen Glauben sehr schätzen sollen, dafür Gott danken sollen und den katholischen Glauben pflegen und leben und immer mehr auch die Schönheit und die Fülle und die Reinheit des katholischen Glaubens entdecken und leben.
Lieber Bischof Herr Schneider, ich danke Ihnen für Ihre hochspannenden Ausführungen und Ihren Besuch bei Radio Maria. Sie haben uns schöne und tiefgründige Impulse gegeben, worüber wir sicherlich noch lange nachdenken werden. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie die richtigen Worte im Rahmen Ihres Auftrittes als Referent am Fatima-Kongress finden werden, womit Sie auch viele Herzen berühren dürfen. Und mögen Sie auch in Kasachstan weiterhin viel Gottessegen haben. Lieben Dank.
Bitte, gerne.
Werter Herr Bischof Schneider, können Sie uns abschließend noch den Segen geben?
Ja. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Durch die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Und abschließend möge ich ein weiteres Fatima-Lied uns einen Moment von der Ruhe schenken, wo wir in unserem Herzen nochmal reinhorchen können und uns fragen können, was kann ich von diesen Ausführungen vom werten Bischof Herr Schneider in meinen Glaubensalltag integrieren und leben kann.